da die Vielfalt der Übersetzungen doch ein bisschen groß ist, lese ich einmal noch die ersten 5 Verse und wenn ich dann weitergehe, versuche ich es nochmal zu lesen. Also bei mir heißt dann, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen. Von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je 7 und 7, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang, und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Also Noah soll in die Arche. Es ist Gottes Gnade, die seine Rettung anbietet. Er soll in die Arche, in den Kasten, in den Ort des Schutzes, des Überlebens, der Geborgenheit. Und je nach Übersetzung heißt geh oder komm. Geh weg von dir zu Gott hin in die Arche oder komm in die Arche hinein zu Gott, zu seiner Rettung, die er für dich bereitet hat. Und wer soll in die Arche kommen? Hier ist Noah und seine Familie gemeint, aber das gilt heute genauso dir und mir. Dir und deinem Haus, so wie es Noah und seinem Haus galt. Und das Haus steht für Familie, die Sippe, alles, was zu dir gehört. Das gesamte Eigentum der Großfamilie. Und es waren in dem Fall 8 Personen, Noahs Frau, Noahs Söhne und deren Frauen. Noah selbst, der Vater, der Patriarch, das Vorbild, die Autorität, dem sein Haus folgt. Später gibt es nochmal so einen Fall bei Sodom und Gomorra, da wird der Lot herausgerettet, herausgeholt von Gott und er geht zu seinen Schwiegersöhnen, zu seinen Zukünftigen. Und da heißt dann, es kam ihnen vor wie lächerliches Geschwätz. Die Schwiegertöchter hier sind mit. Also die Autorität vom Noah war glaubwürdig. Sie haben die Nachfolge, wenn er was angeordnet hat oder was vorgegeben hat, nicht verweigert. Es ist die Frage, dieses Vorbild, das der Noah seiner Familie war, gibt es das heute noch? Will man heute noch solche Autoritäten? Sind wir als Väter noch solche Autoritäten? Ist das überhaupt noch in unserer Gesellschaft bei uns gewollt? Sind wir Männer oder Frauen noch geistliche Vorbilder für unsere Familien? In der Verwandtschaft, für die Kinder, für die Arbeitskollegen, für die Leute um uns herum, die uns sehen an unserem Platz. Oder missbrauchen wir unsere von Gott gegebene Autorität? Es soll noch Väter geben, die sagen, ich mache das so und frage die Frau nicht, sondern die wird vor vollendete Tatsachen gestellt, die hat da mitzugehen. Ob das so das Richtige ist nach biblischem Vorbild, weiß ich nicht. Also ich würde es bezweifeln. Verweigern deshalb Frauen ihren Männern die Unterordnung? Dürfen oder können Männer deshalb in ihren Ehen und Familien nicht mehr so vorstehen, wie sie eigentlich von Gott her sollten oder beauftragt sind? Sind unsere Kinder deshalb ihren Eltern nicht mehr gehorsam, weil das Vorbild der Eltern fehlt, weil wir zu inkonsequent sind? Ist es der Zeitgeist, der die uns von Gott gegebene Schöpfungsordnung in unseren Familien durcheinander bringt, unsere Familien zerstört? Sind wir überhaupt bereit, dem Zeitgeist unseren Gehorsam Gott gegenüber entgegenzusetzen? Beschäftigen wir uns intensiv mit seinem Wort, dass wir überhaupt wissen, wo wir uns anders verhalten sollten, wie was von uns erwartet. Und nur dann wissen wir, wenn wir in seinem Wort zu Hause sind, welche Werte er uns gegeben hat, damit unsere Vorstellungen, wie wir Familie oder Ehe leben, stimmig sind zu dem, was uns von der Bibel, von der Schrift vorgegeben wird. Das macht uns dann auch sprachfähig gegenüber unseren Mitmenschen. Ermutigen wir uns auch gegenseitig an unserem Platz, in unseren Ehen und Familien, so zu leben, wie es Gott von uns eigentlich erwartet, vom Wort her. Und warum eigentlich Noah? 600 Jahre war Noah alt, als er mit der Arche fertig war, sie gebaut hat. Und Noah war scheinbar der Einzige mit seiner Sippe, mit seiner Familie, der vor Gott Bestand hatte. Er galt als gerecht, fromm und gehorsam Gott gegenüber. Das hat ihn ausgezeichnet. Noah hat somit nicht gefragt, was erwartet mein Nachbar, mein Mitmensch, was erwartet die Gesellschaft, dass ich wie lebe, dass ich wie tue oder lasse. Sondern Noah fragte, was ist richtig vor Gott, nicht allgemein vor Gott, sondern es war sein Gott. Was ist richtig vor meinem Gott? Er hatte eine Beziehung. Dass es ihm wichtig war, wenn er in Beziehung mit Gott lebt, dass er im Gehorsam, im Einvernehmen mit diesem Gott lebt. Noah fragt also, was ist richtig vor meinem Gott? Das, was ethisch, sozial und rechtlich richtig ist vor meinem Gott, das ist relevant für ihn und das soll relevant sein für uns. Das, was uns in unserem Umfeld als positiv auszeichnet, auf den sein Wort kann man gehen, wenn der es gesagt hat, dann wird es gemacht oder das gilt, er sagt nicht heute so oder morgen so. Das aber auch, was andere als anders empfinden, wie sie selbst sind, was uns unterscheidet, was uns isoliert, was uns anders macht, was uns als fromm hinstellt, was uns andere belächeln lässt. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, das wir als gottgefällige Menschen haben sollten. Die Frage ist, hast du dieses Alleinstellungsmerkmal, das dich als gottgefällig lebend vor anderen ausweist? Weil du Gott glaubst, dass er ist und dass er tut, was er sagt. Sprich, dass du diesem Gott vertraust. Und das ist umkämpft. Weil solche Männer und Frauen sieht Gott. An anderer Stelle in der Schrift heißt, die Augen des Herrn durchschweifen die Erde, dass er sehe, wer nach ihm fragt. Also wenn wir gottgefällig versuchen zu leben, werden wir gesehen von ihm. Wir sind nicht anonym vor ihm. Er sieht uns, er kennt uns. Und im Vers 5, da heißt es, und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Also er und Mose, wenn er da im Mose mal nachguckt, im 2. Mose, Gott sagt was zu Mose, wie er was machen soll, und dann steht immer, genau so hat Mose es gemacht. Da steht genauso, nicht irgendwie so ähnlich oder es kommt schon hin, sondern so hat er es gemacht und so steht hier auch für Noah. Er hat Gott ernst genommen und genau so gemacht, wie Gott es gesagt hat. Und vor Noahs Zeit gab es nur noch den Henoch, der mit Gott in dieser intensiven Beziehung lebte, wie der Noah auch. Henoch und Noah müssen somit Gottes Wort vorbehaltlos geglaubt haben. Noah bekommt von Gott den Auftrag, baue eine Arche, ein Schiff. Ob das damals schon bekannt war, wahrscheinlich sind die schon an der Küste entlang gefahren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und er sollte dieses Schiff bauen auf trockenem Land. Da fragt ja jeder normal vernünftige Mensch, hat er jetzt irgendwo ein bisschen zu viel Sonne oder was mitkriegt, ist irgendwas Ungewöhnliches passiert, dass er jetzt das macht. Müssen wir ihn jetzt auf die Seite nehmen, mal ernsthaft mit ihm reden, dass er wieder runterkommt. Aber er hat es gemacht. Er hat sich dieser Kritik, diesem Spott, diesem Belächeltwerden ausgesetzt. Und wenn du mit Gott lebst, ist es bei uns in unseren Breitengraden das Maximum, was dir passiert, dass man dich belächelt. oder vielleicht einmal beschimpft oder als doof hinstellt. Aber mehr kostet uns der Glaube hier noch nicht. In Nordkorea schaut es anders aus und unter muslimischen Ländern. Die Arche auf trockenen Land bauen, also gegen den Verstand. Die Bibel sagt an anderer Stelle, vertrau nicht auf deinen Verstand, vertrau auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Und Noah macht es, weil er Gottes gesagt hat, dass Rettung notwendig werden würde. Ob Noah das kapiert hat, vor was Rettung und so weiter, weiß ich nicht. Aber das war wahrscheinlich schon der vorweggenommene Glaube Abrahams. 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Komm raus aus dem Zelt, guck den Sternenhimmel an, du hast zwar jetzt kein Kind, aber so unzählbar wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann steht da, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist das, Gott sagt etwas, der Abraham glaubt und das ist das, was ihn gerecht macht vor Gott, weil er Gott ernst nimmt, stehen lässt, nicht hinterfragt. Dann soll der Noah von allem reinen Vieh mitnehmen. Was ist reines Vieh? Das war domestiziertes Vieh für die Landwirtschaft, Nutztiere. Rein zum Opfer geeignet, für einen sakralen Gebrauch geeignet. Das waren die Tiere, die meistens die besten gewesen wären, die man für die Nachzucht verwendet hat, damit man gute Eigenschaften in seine Herde hinein weiter zur Vererbung gebracht hat. Damit die Tiere mehr Milch geben, mehr Fleisch geben, was weiß ich, zahmer werden oder sonst irgendwas, ja. Und die Tiere, die da am erfolgversprechendsten waren, das waren meistens die ersten, die sollte man opfern. Das heißt, das, was zum Opfer abgesondert werden sollte und benutzt werden sollte, das wurde dem weiteren Nutzen des Menschen entzogen. Er konnte nicht mehr damit wirtschaften, nicht mehr damit weiterzüchten. Das heißt, er hat nicht auf sein Können und Wissen, wie mache ich das, welches Tier kreuze ich mit welchem, damit was rauskommt. Damit das Optimum erreicht wird, weil das Beste habe ich nicht, das ist geschlachtet. Das ist Gott geopfert. Und das wirft den Menschen wieder zurück, dass er wieder auf Gottes Vertrauen zurückkommt. Er muss wieder Gott wieder ins Gebet gehen, mit Gott wieder in Beziehung sein und mit Gott reden, dass es wird. Und er muss seine Hoffnung auf Gott setzen. Und es sollen unvermischte Tiere sein, keine Kreuzungen, keine Maultiere. So wie sie von Gott geschaffen waren, kultisch reine Tiere zum gottesdienstlichen Gebrauch geeignet. Und davon jeweils 7 Paare, und es steht explizit da, Männchen und Weibchen. Und auch vom unreinen Vieh, auch landwirtschaftliche Nutztiere, aber nicht kultisch gebrauchbar zum Opfer. Und davon auch je ein Männchen und ein Weibchen. Und was mir aufgefallen ist, im Urtext steht bei dem Vieh Männchen und Weibchen und da steht Ish und Isha, also männlich und weiblich wie für einen Menschen. Und bei den Vögeln, da steht Sakar und Nebekwa. Da steht dieser Begriff männlich und weiblich, wie er für Tiere normal gebraucht wird. Warum der Unterschied gemacht wird, weiß ich nicht. Und es ist mir auch eine Frage, ich habe es nicht herausgefunden, woher wusste Noah, dass er reines vom unreinen Vieh unterscheiden sollte? Wer hat ihm das gesagt? Weil wir wissen es erst aus 2. Mose, wo die Opfergesetze kommen. Da wird erst unterschieden zwischen reinen und unreinen. Aber der Noah hat es schon gesagt bekommen. Und Gott stellt damit aber auch sicher, dass seine Schöpfung, die Kreatur, die er erschaffen hat, von Anfang an, dass die auch nach der Flut sich wieder vermehrt und die Erde neu bevölkert. Und vor der Sintflut und bis zur Sintflut war der Mensch und das Tier Vegetarier. Da gab es keine Raubtiere, da gab es kein Fleisch. Nach der Flut gab Gott dem Vieh die Furcht vor dem Menschen. Das hat dazu geführt, dass manche von den Nutztieren verwildert sind, wild wurden. Angst hatten vor Gott, vor Menschen und geflohen sind. Das stellt man ja heute fest, wenn du ein Reh draußen siehst und aufs zugeht, es haut ab. Das hat einen natürlichen Fluchttrieb vor Menschen. Und der Mensch hat auch bis dorthin das grüne Kraut gegessen und alle Früchte, die gewachsen sind. Aber nach und nach der Flut bekommt er von Gott die Freigabe, er darf schlachten. Nur das Blut darf er nicht essen oder soll er nicht essen. Und damit stellt Gott sicher, wenn der Mensch dann nach der Flut weiter opfert und jetzt auch Fleisch isst, Tiere schlachtet für sich, dass sie nicht ausgerottet werden, dass alle Arten weiter existieren können, sich vermehren können. Und dann setzt Gott eine letzte Frist zur Umkehr. Gottes Gericht kommt, denn noch 7 Tage dann. Jetzt sagt er noch 7 Tage Gnadenzeit zur Besinnung für den Menschen, dann wird es kommen, dann wird es regnen, zum ersten Mal auf der Erde. Wenn ich es richtig verstehe, könnt ihr mal da irgendwie runterlassen, weil die Heizung hinten ist ein bisschen viel. Dankeschön. Damals kannten die Leute wahrscheinlich keinen Regen. Bis zur Flut war wahrscheinlich eine eher hohe Luftfeuchtigkeit, die ein dunstiges Klima erzeugte, vorherrschend. Können wir lesen im Kapitel 2, Vers 6. Da ließ Gott einen Nebel von der Erde aufsteigen. Und dann will er es 40 Tage und Nächte regnen lassen. Und zwar global auf der ganzen Erde. Es gibt, glaube ich, über 100 verschiedene Sagen auf dieser Erde von den verschiedensten Kulturen, wo ein Hinweis geben, dass es eine globale Sintflut, eine globale Flut gab, wo dann ein Menschenpaar überlebt hat. Und alles, was auf der Erde ist, auf Gottes Adama, wird damit ausgelöscht werden. Ausgelöscht, abgewischt, vertilgt, unwiederbringlich weggenommen. Alles von Gott gemachte Leben, von Mensch und Tier. Alles, was Odem hat. Die Pflanzenwelt hat überlebt, aber alles, was Odem hat, ist ausgelöscht worden. Und dieses Wort, was da steht, ausgelöscht, das hat diesen Sinninhalt wie eine Schüssel auswischen. Und das sagt auch die Vergebung Gottes, die Jesus uns am Kreuz erworben hat. Dort am Kreuz wischt Gott die Sünde der Welt aus für den, der kommt und sie für sich annimmt, die Vergebung. Der die Vergebung für sich erbittet und zum Kreuz kommt, für den ist sie weg, unauffindbar, alles weg, von was den Menschen bisher von Gott getrennt hat. Dann lese mal die Verse 5 bis 9 oder 6 bis 9. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, samt seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut, von dem reinen Vieh und dem Vieh, das nicht rein war, und von den Vögeln und allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach 7 Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Jo. Mit den 7 Tagen war die Geduld Gottes vollkommen erschöpft, ausgeschöpft. Die Zahl 7 bringt zum Ausdruck die Vollkommenheit Gottes. Und sie lässt uns auch die vollkommene Harmonie Gottes in sich selbst ein Stück weit erahnen. Ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch mal mit dem, was Gott ist. Das ist faszinierend. Ihr werdet in die Anbetung kommen und euch über die Vergebung und die Gnade, die ihr habt, einfach groß werden. 7 Tage zeigen die Langmut und Barmherzigkeit mit dem sündigen Menschen an, sie hat ihr Ziel erreicht. Mehr an Geduld würde keine Veränderung der Einstellung beim Menschen mehr herbeiführen. Noah hat alles, was ihm Gott aufgetragen hat, im Sinn Gottes vollkommen erledigt getan. Und der 600-jährige Noah geht jetzt mit seiner Familie in die Arche, bevor die Flut kommt. Und Gott organisiert den Einzug der Tiere in die Arche. Kein Chaos. Noah musste nicht losziehen und die Viecher einfangen und einpferchen und jetzt alles. Nein, kein Chaos, alles geordnet, gut situiert. Die marschieren da hinein, gehen an ihren Platz, in die Buchten, die er vorbereitet hat. Alles klar, zwei und zwei, paarweise männliches und weibliches. Alles, was auf dem Erdboden lebt, kriecht und fleucht. Sowohl die Reinen, die Unreinen, mitsamt den Vögeln. Nichts wird vergessen. Alles, was Gott vorgesehen hat zur Rettung, kommt. Nur vom Menschen könnten es mehr sein, wenn sich mehr um Gott gekümmert hätten. Dann lese mal weiter. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefen auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht nach seiner Art. Auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Nach sieben Tagen, Noah ist in der Arche, jetzt beginnt die Katastrophe, das Ende der Gnadenzeit. Die Quellen der großen Tiefe brachen auf und ungekannte geologische Veränderungen gaben riesige in der Erdkruste gespeicherte Wassermassen frei. Und dann öffnen sich auch noch die Himmelsfenster. Das, was Gott geschaffen hat, Kapitel 1, Vers 7, da steht, dass ein Teil des Wassers in der Erdatmosphäre, über die Erdatmosphäre verteilt war um den Globus herum, dass schädliche kosmische Strahlung, Sonnenstrahlung abgehalten hat, das damals eine bessere klimatische, strahlungstechnisch bessere Atmosphäre geschaffen hat wie heute. Damals war scheinbar weniger schädliche Strahlung bei uns auf dieser Erde unterwegs in der Atmosphäre. Das hat unter anderem wahrscheinlich das begünstigt, dass die Leute so alt auch wurden. Das ist jetzt weg, das regnet jetzt runter und zwar 40 Tage. Also da müssen Unmassen von Wasser über der Atmosphäre gewesen sein. Die sind jetzt weg, diesen Schutz haben wir nicht mehr. Das ist alles aufgebrochen. Mit der Sintflut wechselt das Aussehen und das Klima der Erde. Die Landschaft und das Klima wurden wahrscheinlich schroffer. Die Berge, wie wir sie jetzt haben, die kamen erst später. In Kapitel 8, 9, da kommt dann der Peres, zu dem seiner Zeit wurde die Erde geteilt. Da muss diese eine Kontinentalplatte, die da wahrscheinlich dorthin da war, zerbrochen sein, aufgebrochen sein in die Kontinentalplatten, wie wir sie jetzt haben. Und das driftet ja immer noch auseinander. Und es hat ja auch wahrscheinlich, da steht dann drin, Senkungen der Erdoberfläche und Erhebungen des Meeresbodens. Das hat alles dazu beigetragen, dass die Hügel, die wahrscheinlich damals da waren, nicht die hohen Berge, wie wir sie heute haben, dass das alles global überschwemmt war. Und es wird nochmal betont, alles, was Gott Noah angekündigt hatte, hat sich erfüllt. Gottes Wort ist verlässlich. Alles, was Gott retten wollte, wurde gerettet. War in der Arche dem rettenden Kasten. Alle Tiere, nichts fehlte, Noahs komplette Familie. Und dann, das Dramatische, dann schloss der Herr, Jahwe, hinter Noah zu. Jetzt gibt es kein Heraus mehr aus der Arche und kein Hinein mehr. Und das ist auch ein Hinweis, wenn du in der Arche bist, dass du erlöst bist vom Kreuz her, dann hast du dein Heil unverlierbar. Du kannst dein Heil nicht verlieren. Aber wenn du noch nicht drin bist, dann schau zu, dass du zur Einsicht kommst und zum Kreuz gehst und bußfertig bist, dass du es annimmst. Dann lese ich weiter. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu, dass die Arche auf den Wassern dahin fuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt, nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Die Dramatik der Flut. Die Wasser steigen durch den Regen, die Quellen der großen Tiefe. Die Arche schwimmt auf dem Wasser. Für die draußen ist es der Vollzug von Gottes Gericht. Die Arche, der Schutzraum Gottes für Noah und die Gemeinde. Wasser für Noah, das tragende Element der Gnade Gottes. Das ist das Wort Gottes für uns. Und die Arche fuhr auf dem Wasser, kontrolliert. Sie wurde nicht getrieben von Wind, von Strömung oder sonstigen Dingen. Sie fuhr. Und fahren ist etwas Aktives und Kontrolliertes. Nichts Willkürliches. Gott hat die Kontrolle über seine Rettung. Er hat sie in der Hand. Er passt auf seine Leute, die er rettet, wie es ihnen geht. Gott bestimmt den Kurs der Arche. Gott bestimmt den Kurs der Gemeinde. Gott will deinen und meinen Kurs bestimmen. Die Frage ist das, lassen Älteste, Gemeindeleitungen das zu? Darf er das bei dir und bei mir? Lasse ich das zu? Ist uns sein Wort der Kompass, der von außen unser Leben bestimmt? Wir brauchen Werte von außen. Wo ich noch gearbeitet habe, da gab es eine Betriebsphilosophie, die klang super. Auf den ersten Blick schön, aber ich habe immer gesagt, die ist von Menschen gemacht. Du musst funktionieren, der Betrieb muss funktionieren, ist ja auch berechtigt. Aber letztlich meint es eine Betriebsphilosophie mit dir nicht gut, sondern mit denen, die das Kapital halten. Aber hier ist einer, der dir Maßstäbe vorgibt, der ist drüber, der kommt von außen. Der ist nicht angewiesen auf dich, dass du funktionierst. Der missbraucht dich nicht. Sein Wort bewahrt vor der Willkür des Zeitgeistes und auch vor Unverständnis und vor eigener Dummheit und Beschränktheit. Und das haben wir manchmal. Und da heißt es weiter, die Wasser schwollen sehr, sehr an, wuchsen gewaltig über alle Berge. 15 Ellen, also ungefähr 7 Meter über der höchsten damaligen Erhebung. Und alles ist statistisch gemeint. Keine Ausnahme. Alles, was lebte und nicht in der Arche war, war gerichtet, war zum Tode verurteilt. Gab's kein Überleben, einfach alles. Gott löschte alles bis dahin Bestehende auf der gesamten Fläche des Erdbodens aus. Rettung und Gnade gewährte der Herr nur dem Leben, das sein Rettungsangebot angenommen hatte. Und an diesem Umstand hat sich bis heute nichts geändert. Nur wer in der Arche ist, wer Jesu Kreuz angenommen hat, der ist vor dem gerechten Zorn Gottes, dem Gericht Gottes geschützt. 150 Tage lang schwoll das Wasser auf Gottes Adama an. Und Gottes Rettungswerk ist heute noch offen. Für jeden, der will. Noah hätte die Arche nichts genutzt, wenn er sie nicht genutzt hätte. Gott bot Rettung an durch die von Noah gebaute Arche, durch das von Mose angeordnete Opfer, Schlachten des Passahlams und das Streichen des Blutes des Passahlams an die Türpfosten damals in Ägypten. Gott bot Rettung an damals in der Wüste, als Mose die Schlange aufgerichtet hatte, wo die feurigen Schlangen geschickt wurden als Gericht für den Ungehorsam des Volkes. Das eine steht in 2. Mose 12, das andere in 4. Mose 21. Gott kann jedoch seinen Menschen niemals retten, ohne dass der Mensch es sich zugibt, dass er vor Gott Sünder ist, dass er schuldig ist. Ohne dass der Mensch erkennt, dass er damit absolut verloren ist und die Hölle, die ewige Verdammnis, damit vor sich hat. Ohne dass er zu Gottes Gnade eine Alternative finden kann. Es gibt keine Alternative dazu. Ohne dass er erkennt vor Gottes Zorn, Gottes Gericht über ihm, kann er sich selbst nicht retten. Ohne dass der Mensch Gott Recht gibt mit seiner Sichtweise über ihm, dass er Sünder ist, verloren ist. Ohne Gottes absolute Heiligkeit, deshalb, weil Gott eben diese absolute Heiligkeit hat, kann er keine Sünde in seiner Gegenwart ertragen, dulden. Er könnte ansonsten nicht mehr Gott sein. Der Mensch, der sich aber aufmacht und den Weg zum Kreuz geht, der darf dort seine Sünde und Schuld vor Gott loswerden, abladen, bekennen und Rettung finden. Gottes Gnade darf er dort für sich persönlich annehmen. In Anspruch nehmen darf er das, was ihm in Johannes 1, Vers 12 gesagt wird. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dort steht für Recht, der Mensch bekommt Prokura. Er hat einen Anspruch drauf. Wenn einer ans Kreuz geht und er wird von Gott abgelehnt, dann würde sich Gott ins Absurdum führen. Und das gibt es nicht. Gott kann nicht lügen. Wer kommt, hat das Recht, Kind Gottes zu werden. Wer sich ihm gibt. Aber er muss sich ihm geben von Herzen, nicht einfach als Lippenbekenntnis. Damals wurde dem Menschen, der sich auf Gottes Heilsweg einließ, geholfen. Wenn noch einer da gewesen wäre, der wie Noah mit Gott gelebt hätte, der wäre damit auch in die Arche hineingekommen und dem hätte Gott aus seinem Gericht der Sintflut wie dem Noah herausgeholfen. Und der Israelit, der das Blut des Passahlamms damals in Ägypten für sich und seine Familie, und hier kommt wieder der Patriarch ins Spiel, an die Türschwelle und Posten gestrichen hat, der wurde gerettet und zur Nation, zum Volk Israel dazugetan, zur Gemeinde Gottes, zum Volk Gottes. Und der Israelit, der in der Wüste von der Schlange gebissen wurde, und diese erhöhte Schlange, diese bronzene Schlange, wo Jesus mit dem Nikodemus in Kapitel 3 im Johannesevangelium diskutiert, blickte, der starb nicht, der wurde gerettet. Und so ist es auch heute. Der Mensch, der sich heute im Licht Gottes als Sünder unter Gottes Gericht stehend erkennt und zu Jesus am Kreuz flüchtet, der wird gerettet werden und zur Gemeinde des Herrn, die dem Herrn Jesus gehört, hinzugetan werden. Amen.